SWR-Kultur am Samstagnachmittag. Sie ist eine Entertainerin mit enormer Bühnenpräsenz, voller Energie und Lebensfreude, stimmgewaltig und mit großer musikalischer Kraft. Und das schon seit über 30 Jahren. Dazu ist sie angesehene Autorin, hat einige Bücher geschrieben und auch für Zeitungen wie die Süddeutsche oder die Zeit. Wer Gail Tufts mal live erlebt hat, wird das so schnell nicht vergessen. Im April und Mai kommt sie mit ihrem aktuellen Programm Please Don't Stop the Music zu uns in den Südwesten, nach Stuttgart und nach Rheinfelden. Zeit, mit ihr über ihr Bühnenleben und ihre Heimat, die USA, zu sprechen. Willkommen in SWR Kultur am Samstagnachmittag, liebe Gail Tufts.
Vielen Dank, Markus. Vielen Dank dafür. Hallo alle.
Wenn Sie auf der Bühne stehen, dann stecken Sie mit Ihrer Leidenschaft und Ihrer Lebensfreude das Publikum ja regelrecht an. Welche Botschaft steht denn hinter dem aktuellen Programm Please Don't Stop the Music?
Well, ich glaube, die Name ist Programm, weil im Moment, ich habe das Gefühl, die Welt ist, wie kann man das auf gut Deutsch sagen? It's a crazy fucked up Welt im Moment. Und wir können einfach alle ein bisschen stockstarr sein. Aber ich finde, wir müssen einfach diese Momente finden, wo wir doch die Musik hören, die tollere Dinge sehen oder mindestens zusammenkommen und ein bisschen Trost und Energie miteinander kriegen. Nicht die anderen Dinge auszublenden, aber mindestens ein bisschen Freude zu finden und Kraft zu kriegen, um unsere Positivität und unser Optimismus nicht zu verlieren.
Im Trailer zum Programm sagen Sie ja auch, gerade an Ihr weibliches Publikum gerichtet, wir zelebrieren uns, denn das ist super fucking wichtig. Ist das Ihre Mission auf der Bühne, gerade auch die Frauen aufzubauen?
Unter anderem, ja, ich glaube, wir Frauen brauchen das, weil ich glaube, die Frauen halten so viele Sachen zusammen. Ich sage in das Programm, besonders für die Muttern im Publikum, passt bitte gut auf euch auf, weil wir brauchen euch, wir brauchen eure weibliche Mama-Energie. Ein bisschen wie die sagen in dem Flugzeug, nimm deine eigene Sauerstoffmaske zuerst, before you try to help anybody else. Und ich probiere das ein bisschen, you know, recharge the batteries.
Sie erzählen im Programm von 7 Nächten, die ihr Leben verändert haben, von ihrem Leben und ihren prägenden Erlebnissen zwischen ihrer Geburtsstadt Brockton, Massachusetts, die sie als wie Cottbus nur am Meer beschrieben haben, genau. Über die Station Buffalo, New York bis nach Berlin. Gab es ein Erlebnis, eine Begegnung, wo Sie sagen, das war so prägend und herausragend für meine Entwicklung als Künstlerin oder auch als Mensch?
Oh, ich glaube, es ist ganz am Anfang, als ich 4 Jahre alt war und zum allerersten Mal im Fernsehen, of course, natürlich amerikanischer Fernsehen, The Supremes gesehen habe. Diana Ross and The Supremes. Mhm. Ich habe jetzt großes Glück, weil es ist unglaublich, aber war, ich bin 1906 geboren. Man realisiert dann mit Schock, ein bisschen so 7 Jahrzehnt. In dieser Anfangszeit, ich habe das Glück gehabt, als amerikanisches Kind vor den Fernseher groß geworden. Und wir haben so tolle Popmusik, nicht nur die politischen Ereignisse zwischen Vietnamkrieg und the Kennedys und Martin Luther King, aber auch diese tolle musikalische und Showbusiness-Sachen wie Motown. Und natürlich der Creme de la Creme für mich von Motown war Diana Ross und The Supremes. Die waren so glamourös und die waren so harmonisch. Ich war 4 Jahre alt, ein kleines, weißes, pummeliges Mädchen in Brockton, Massachusetts und habe gedacht, das ist es. So möchte ich sein.
Sie sind ja selbst eine glamouröse Sängerin geworden, aber auch eine charmante Geschichtenerzählerin. Hatten Sie diese Freude am Erzählen auch schon als Kind und als Jugendliche? Mussten die Lehrer Sie im Unterricht stoppen?
Ein bisschen, ja. Ich glaube, ich kriege das von meinem Vater. Mein Vater kommt auch vor in der Show. Er war Barkeeper. Ah. Und das natürlich, dann hat man ein bisschen Storytelling im Blut. Und er war witzig und ich konnte relativ früh lesen. Und ich würde nie vergessen, dass mein Vater hat mir, ich war so 3,5 oder so, und ich habe das sehr genossen zu lesen. Und er hat mich auf den Tresen gesetzt, so nachmittags, das war ein Bar in einer Bowlingbahn. Und er hat mich auf den Tresen gesetzt und ich habe die Sportteil von der Boston Globe, von unserer Lokalzeitung vorgelesen. Und dafür habe ich ein Ginger Ale und Applaus bekommen. Und ich glaube, spätestens dann habe ich gedacht, das ist meine Karriere.
Klar, da war klar, Sie müssen auf die Bühne und mehr Applaus bekommen. Sie haben in New York dann auch Schauspiel, Gesang und Tanz studiert, stehen als Sängerin und Entertainerin seit mehr als 30 Jahren auf der Bühne, seit 25 Jahren mit eigenen Bühnenshows und denken offenbar nicht ans Aufhören, sonst hieße das Programm ja auch nicht Don't Stop the Music.
So ist es.
War die Bühne, das Singen dann von Anfang an Ihr Lebenstraum nach diesem Applaus mit 4 Jahren?
Ja, der war kein Plan B, ehrlich gesagt. Ich habe realisiert, das ist etwas, das ich liebe. Und ich habe die große, große Privileg jetzt alle diese Jahre, ich tue, was ich liebe. Und Gott sei Dank dürfte ich immer die Leute finden, wie mein aktueller Bühnenpartner Marian Lux, die das auch fordern und unterstützen. Und ich produziere meine eigenen Shows. Es ist nicht ein leichter Weg, aber es ist ein durchaus freudevoller Weg. Und ich finde, heutzutage auch für das Publikum und für mich, es ist wichtiger als je. Ich finde, wir haben das realisiert in die Pandemiejahre, wie wichtig Theater ist, Live-Theater, Live-Musik. Und dieser Austausch für mich ist auch lebensnotwendig, dieser Austausch mit meinem Publikum.
Humor spielt bei Ihnen auch eine ganz große Rolle und auch Ironie. Und wenn Sie ironisch werden, dann beziehen Sie sich selbst immer auch mit ein. Wie wichtig ist denn der Humor für Sie auf der Bühne, aber auch privat?
Es ist Nummer eins. Ich glaube, wie kommen wir durch diese Welt ohne Humor? Und ich finde für mich als Frau, sagen wir so, ein Postwechseljahre Frau in die Welt heutzutage, man muss lachen können, aber auch natürlich, ich war nie jemand, der sagt, ach, wir Amerikaner sind so toll, ihr Deutsche sind so doof, oder wir Frauen sind so toll, ihr Männer sind so doof. Nein, entweder wir sind alle doof, oder die Universum ist doof, aber auch voller Wunder. Und ich glaube, wir müssen beide Seiten sehen. Denn da ist die Reibung, da ist die Humor, da ist die Schönheit da drin.
Mussten Sie denn erst lernen, welche Art von Humor bei den Deutschen funktioniert? Wie groß sind die Unterschiede im Humor von Amerikanern und Deutschen?
Ich glaube, bevor ich hierher kam, habe ich gedacht, ach, die Deutschen haben keinen Sinn für Humor oder sie sind viel trockener als uns. Aber das ist überhaupt nicht wahr. Spätestens als ich zum ersten Mal vor 25 Jahren Loriot gesehen habe, war das ein Meisterclass in deutscher Humor, in Humor schlechthin. Und ich finde, es ist natürlich Geschmackssache. Und Gott sei Dank, es gibt viele verschiedene Arten von Humor. Ich glaube, ein bisschen etwas für jeden Geschmack in Deutschland im Moment. Aber für mich, ich liebe Humor, das ehrlich ist. Und das sagt auch über sich selbst und sagt, okay, ich habe auch nicht die Antwort, aber mindestens habe ich vier Fragen.
Sie sind 1984 zum ersten Mal nach Deutschland gekommen, leben seit Anfang der 90er fest in Berlin, aber hinterfragen Ihre Wahlheimat auch immer wieder und benutzen dabei gern das von Ihnen erfundene Dinglish, Ihr Markenzeichen. Da mixen Sie kreativ das Englische mit dem Deutschen. Wir haben so ein bisschen was schon erlebt, wenn Sie was ironisch überzeichnen, besonders oft zum Beispiel typisch Deutsche, auch nervige Eigenschaften nehmen Sie da aufs Korn. Haben Sie noch so ein paar kurze Beispiele, wie Ihr Dinglish geht, dass er was ganz anderes ist als das Denglisch, das wir kennen?
Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist mehr vielleicht in meinen Songtexten. Ich meine, das erste Denglisch-Lied, das ich geschrieben habe, war Dictionary of Delight. Und ich habe einfach angefangen mit Who put the fire in the fire abend? Who put the tense in the intensität? Who put the sex into my sexkornbrötchen? Who put the dick in my Diktiergerät? Und von da an war meine Karriere klar.
Und das hat sich einfach so beim Texten ergeben.
Ja, you know, ich glaube mit Englisch, ich denke, für mich, das war eine Notlösung am Anfang, weil ich bin nicht hierher gekommen mit Deutsch. Ich habe es nie in die Schule gelernt. Und ich war zu ungeduldig zu warten, bis mein Deutsch perfekt war, auf der Bühne zu gehen. Und ich habe einfach ein bisschen Learning by Doing. Und ich probiere natürlich immer, wenn ich Englisch heute benutze, dass alle das verstehen. Für mich ist das praktisch, weil es gibt zweimal so viele Möglichkeiten, ein Wort zu reimen. Zum Beispiel, I want to be Michelle Obama, I want to have her Oberarme. War auch ein Lied, das ich irgendwann gemacht habe. So, man hat mehr Möglichkeiten. Aber auf der anderen Seite, ich möchte, dass alle das verstehen kann. So, die Pointen sind meistens auf Deutsch. Ich habe so jetzt ein paar Regelungen, wo man sagt, okay, ich kann das so machen, ich kann das so machen. Ich bin so froh, dass ich im Theaterhaus in Stuttgart, das Stuttgarter Publikum versteht Denglisch, ich glaube, fast besser als alle anderen Städte in dem ganzen Bundesland. Das ist von Wahnsinn.
Das ist ein schönes Kompliment. Aber bei allem Entertainment, die Selbstverwirklichung von Frauen und menschlicher Respekt, um nur zwei Beispiele zu nennen, sind Ihnen sehr wichtig. Welche gesellschaftlichen Fragen, welche Themen beschäftigen Sie gerade besonders stark?
Ja, ich glaube, das ist immer die Respekt, dass wir haben füreinander und miteinander und dass wir bleiben in Kontakt miteinander. Ich spreche zum Beispiel über Body Politic. Es gibt diese ganze in Social Media von meinen jüngeren Kolleginnen, diese Body Shaming, das passiert online im Moment. Es gibt Dinge wie the Thigh Gap Challenge, wo man einen Spalt haben muss zwischen die Oberschenkel oder man hat keinen Wert als Mensch. Und ich denke auch, Gott, jeden Tag, wenn ich durch Berlin gehe jetzt, und auf irgendwelche Bushaltestelle Heidi Klum in einen Schlupper sehen. Ich muss das nicht sehen. Das ist immer die Werbung mit Heidi als, oh, ich bin die perfekte Frau. Das, ich finde, nein, wir müssen eine Antwort auf das geben.
Eine Antwort muss man natürlich auch auf das geben, was in den USA passiert. Denn Sie haben natürlich, auch wenn Sie 35 Jahre in Deutschland leben, fast nie Ihre amerikanischen Wurzeln vergessen und sehen sich auch als Brückenbauerin zwischen den beiden Kulturen. Wie sehr leiden Sie denn an diesem entfesselten Donald Trump? Schon 2016 haben Sie ja gesagt, Sie wollen der Welt erzählen, dass es ein anderes Amerika gibt.
Ich glaube, ich möchte das immer noch sagen, weil es gibt es auch. Es ist nur heutzutage wahnsinnig schwer, Comedy von diesen Themen zu machen, weil was los ist in meiner Heimat ist eine Tragödie. Diese Rechtsrück, diese, ich möchte nicht sagen Tod von Demokratie, aber es ist fraglich im Moment. Ich habe das nie gedacht in meinem Leben. Ich glaube, wie viele von uns, ich würde nie das in Frage stellen. Und wie schnell es ging jetzt in diese zweite Amtszeit. Natürlich den Krieg im Moment. Es ist wirklich schwierig, aber ich finde, wenn wir zusammenkommen, als Publikum für mich auch, dass wir einen Austausch haben, nicht nur während der Show, aber vielleicht nach der Show. Wir sind nicht allein in unserer Verzweiflung. Und natürlich als Amerikanerin, man hört das sofort, als ich meinen Mund öffne. Ich nehme Stellung, ich habe eine Meinung und das muss diskutiert werden. Es ist mehr als ein Elefant in den Raum. Es ist, ja, it's all around the Raum.
Sie haben in einem Kommentar im Januar ganz deutlich gesagt, Donald Trump verwandelt die USA in schwindelerregendem Tempo in eine faschistische Diktatur, the United States of Angst. Was mich und viele andere, Sie haben es auch gerade angedeutet, so fassungslos macht, ist, wie einfach das geht. Wo ist die Gegenwehr? Warum lassen die Institutionen und die Verfassung das zu, dass ein Präsident einfach mal ein ganzes Land umdreht?
Mindestens der höchste Gericht, der Supreme Court, macht ein bisschen Gegenbewegung im Moment. Und es gibt Menschen, die das machen. Ich weiß, dass meine Freunde und Kollegen in New York sind fast mindestens einmal in die Woche auf die Straße. Wir haben gesehen natürlich nach dieser schrecklichen Ermordung von zwei US-Bürger in Minnesota, in Minneapolis. Wir haben die Leute auf die Straßen und auch in die ganzen Land auf die Straßen gesehen. Es gibt auch eine Bewegung da. Aber natürlich, wir hören im Moment viel mehr über Trump und die MAGA-Leute und was die machen, was natürlich schrecklich ist. Aber wir müssen auch nicht vergessen, dass die Midterm-Elections, die Abgeordnetenhaus und der Senat kommen im November. Und wir müssen gucken, was passiert. Es gibt auch da bei euch in Südwesten ist es auch nicht schlechte Nachrichten. You know, man erwartet das nicht, dann denkt, ach doch, ein bisschen. Ich glaube, wir müssen auch immer diese kleinen Lichtblicke sehen, wie letzte Woche in Frankreich auch, dass die Recht, zum Beispiel der Bürgermeister in Marseille, nicht zu der ganz Rechte gegangen ist. Das sind kleine Gewinne, das wir müssen nehmen. Und in den Staaten, ich finde, ich gebe nicht auf, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Denn Texas war ein Vorwahl und der Demokrat, der hat gewonnen, hat gesagt, wir müssen alle realisieren in Amerika vielleicht, das ist nicht mehr links gegen rechts, es ist mehr oben gegen unten. Mhm. Und ich glaube, vielleicht die Leute in Amerika realisieren, hey, vielleicht benutze ich nicht mehr Amazon oder Meta oder Tesla. Wir müssen gucken, weil ich glaube, im Endeffekt ist es Money, Money, Money.
Haben Sie denn tatsächlich die Hoffnung, dass er bei den Midterms im November vielleicht noch ausgebremst wird?
Ich hoffe, dass die Supreme Court bleibt. Diese letzte Woche war wirklich 3 oder 4 Entscheidungen, die stark gegen ihn war. Ja, ich hoffe. I mean, wirklich, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich glaube, manchmal, wenn etwas schwingt ganz rechts, dass irgendwann es geht zurück. Guck mal, Mandami, der Bürgermeister von New York zum Beispiel, ist nicht so weit weg von Bernie Sanders. Wer weiß? Ich glaube, nicht nur in Amerika, das ist auch hier in Deutschland, das ist europaweit. Was wollen Leute? Die möchten einfach ein sicherer Zukunft für ihren Kindern. Das hat zu tun mit, nicht nur mit Grenzen, das hat zu tun mit Bildung, das hat zu tun mit einem Planet, wo wir atmen und klares Wasser haben können. Ich glaube, diese essentielle Fakten ist, was viele, viele Leute mehr verbindet, als es uns teilt. Und ich hoffe, dass wir hoffnungsvoll in eine Zukunft für die nächste Generation gucken können.
Und Sie haben das Gefühl, dass die Demokraten stark genug sind in den USA, weil es wird ja immer wieder berichtet, dass die Demokraten so gespalten sind, so wenig die Menschen erreichen mit ihren Themen, dass die deutlich mitschuld sind an der MAGA-Bewegung und Trump.
Wie können wir das verstehen? Es gibt eine Partei hier in Deutschland namens SPD. Ähnlich, sagen wir, ähnlich, wo man denkt, ach, könnt ihr nicht irgendwie. Natürlich, unsere Zwei-Partei-System in Amerika ist ganz schwierig. Und die Demokraten, ja, ich möchte auch, dass jemand kommt. Der war ein Barack Obama damals. Wo sind die Nächsten? Und die Leute, die hören. Ich gucke, aber wie gesagt, es ist ein bisschen wie jeden Tag, wenn man sagt, okay, ich mache heute meine Bauchübungen oder etwas. Ich mache meine Hoffnungsübung, dass ich das nicht aufgebe und sage, well, wer weiß. Wir wissen auch, es ist nicht nur die großen Bundesstaaten. Jeder Staat, jede kleine, wie mein Heimat Massachusetts, ein kleiner Bundesstaat. Aber es gibt Abgeordnete in jedem Bundesstaat und vielleicht etwas auf diese kleinere Level ein bisschen mehr demokratisch werden wird.
Was glauben Sie denn, was diesen Mann antreibt? Ist das die reine Eitelkeit, Narzissmus oder was treibt den
Mann? Was ihn treibt? Okay, Eitelkeit, Narzissmus. He was a reality TV star. Hm. Das müssen wir nicht vergessen. Ich glaube, wir unterschätzen. Viele Leute denken, oh ja, er war ein Immobilienmilliardär. No, no, er war ein reality TV star. Es ist, als ob die Geissens Bundespräsident werden oder Bundeskanzler. Das ist echt so, oh, dann haben wir auch alle gelacht am Anfang, aber das ist, was passiert. Und er glaubt sein eigener Hype sozusagen. Ich denke, das ist wirklich eine Rolle, das er spielt. Der war in der New York Times ein sehr interessantes Interview mit Crystal, Stanley McChrystal, der General. Und er hat auch gesagt, er realisiert einfach nicht, was er tut. Er hat keine Ahnung, er tut das nur. Ich glaube, besonders hier in Deutschland, man sieht das und denkt, Moment mal, haben wir das nicht irgendwann auch gesehen? Diese Cult of Personality und diese, ich möchte sagen, ich verstehe es nicht, aber leider als Amerikaner, man könnte es auch auf die andere Seite sehen kommen. In einer Welt, wo die Welt zwischen Fernsehen und Realität, die Grenze waren sehr diffus. Ich habe immer gesagt, in amerikanischer Politik, unser Motto war nicht in God we trust, sondern there's no business like show business.
Wie behalten Sie denn bei dem täglichen Trump-Horror Ihre gute Laune? Ich selber weigere mich oft, den neuesten Bullshit von ihm zu lesen, weil der kurz drauf ja eh wieder revidiert wird.
Ich glaube, das ist sehr gesund. Ich glaube, man muss das dosieren. Man möchte informiert sein, aber Vorsicht, kein Doomscrolling. You know, ich lese so mein Tagesspiegel und mein New York Times und ein bisschen zu Deutsch und dann muss ich stoppen. You know, it's good, dass der Spiegel kommt nur einmal in der Woche. Ich glaube, man muss das dosieren. Und man muss dann andere Dinge machen, so ein bisschen in die Natur gehen oder gute Musik hören oder zu mir in Theater kommen. Und, you know, and on the other hand, you know, Markus, ehrlich gesagt, ich heule auch. Das ist auch nicht ohne. Ich habe in meinem Show auch ein paar Balladen, wo man auch gut ein bisschen Tränen drücken kann, weil das ist auch gesund. You know, manchmal muss man auch ein bisschen die Frust rauslassen. Das ist egal, ist das mit Sport oder gut laut schreien oder ein bisschen Punkmusik anmachen oder einfach mit guten Freunden tanzen.
That's it. Das kann man alles erleben in der neuen Show von Gail Tufts und dazu eben ganz viel Mut bekommen, Kraft bekommen und den Glauben ans Positive nicht verlieren. In ihrem Live-Programm Please Don't Stop the Music mit dem preisgekrönten Film- und Fernsehkomponisten Marian Lux zusammen ist sie am 15. April in Stuttgart und am 7. Mai in Rheinfelden. Liebe Gail Tufts, vielen herzlichen Dank und alles, alles Gute.
Vielen, vielen Dank. Peace, everybody. Hope to see you soon. Ciao.